ARD.
Hallo, ich stehe gerade vor meinem Kühlschrank, weil ich mal gucken wollte, wo überall dieser Nutri-Score drauf ist. Das ist ja dieses Farbschema auf ganz vielen Lebensmitteln, vom grünen A bis zum roten E. Das soll zeigen, wie gesund etwas ist. Hier zum Beispiel Tomatenketchup, 35% weniger Zucker aus einem Kilogramm Tomaten und der hat tatsächlich ein grünes B. Gar nicht so schlecht, sollte ich vielleicht mehr von essen. Dann hier ist Frischkäse, da steht aber nichts drauf. Aber mir fällt noch was ein. Im Tiefkühlfach habe ich nämlich noch was. Eine Tiefkühlpizza. Die macht mein Sohn sich manchmal, wenn er allein ist. Und ich kaufe tatsächlich genau diese Pizza hier, weil unten auf dem Nutri-Score ein gelbes C steht. Immerhin. Wobei ja, wenn ich mich richtig erinnere, bei diesen Werten nur Pizza mit Pizza verglichen wird. Heißt, das könnte immer noch ganz schön ungesund sein. Ist aber ehrlich gesagt nur ungesundes Halbwissen und deshalb freue ich mich sehr, dass meine Kollegin Astrid Kühn uns das heute mal genauer erklärt in gut 10 Minuten Wirtschaft. Alle Folgen von uns gibt's werbefrei in der ARD Audiothek. Ich bin Arne Schulz, schön, dass ihr zuhört. Und von meiner Küche bin ich in nur wenigen Sekunden ins Studio gewechselt. Sowas geht auch nur im Podcast. Bei mir im Studio ist Astrid Kühn. Hi Astrid.
Hast aber leider nichts Leckeres mitgebracht, Arne. Daran musst du noch arbeiten.
So lecker war der Frischkäse nicht. Also im Grunde ist ja fast allen klar, würde ich sagen, Zucker, Fett, Salz, davon sollte ich nicht zu viel essen. Das ist ungesund. Aber ist jetzt dieser eine Frischkäse gesünder als der andere? Da wird's schon schwieriger. Und dafür gibt's seit 5 Jahren den Nutri-Score. Ich habe schon gesagt, so ab und zu schaue ich da schon mal drauf. Wie wird der denn insgesamt so angenommen?
Ja, das deckt sich, würde ich sagen, so mit der Allgemeinheit. Also diese Forschenden der Uni Göttingen, die haben ja eine Studie dazu gemacht zur Akzeptanz und Bekanntheit des Nutri-Score im Auftrag von Foodwatch. Und in dieser Befragung, da haben über 90% der Befragten gesagt, dass sie das Label kennen. Allerdings so richtig aktiv für den Einkauf im Supermarkt nutzen diesen Score nur 1/3 der Befragten. Auch sind einige skeptisch gegenüber dieser Lebensmittelampel, denn knapp 60% zweifeln an der Neutralität des Scores. 71% wünschen sich auch einfach mehr Informationen dazu.
Ja, und die liefern wir jetzt. Lass uns doch mal mit einer ganz grundlegenden Frage starten. Was zeigt dieser Nutri-Score an und was zeigt aber vielleicht auch nicht an?
Genau, also wir haben diese Farbskala von grün bis dunkelrot und die Kategorien A bis E. Und dann werden immer 100 Gramm eines Produkts nach einer festen Formel analysiert. Eingeteilt in negative Punkte, wie zum Beispiel der Anteil von Zucker, Salz oder gesättigten Fettsäuren. Die wirken sich dann ungünstig auf die Bewertung aus. Ein hoher Anteil an Obst, Gemüse, Nüssen, Ballaststoffen und Protein. Ihnen aber bringt Pluspunkte. Und die Differenz aus diesen negativen und positiven Eigenschaften wird dann am Ende in diese Farb- und Buchstabenskala übersetzt. A ist grün, E ist rot. Nicht berücksichtigt, das muss man auch wissen, werden Zusatzstoffe und Aromen.
Welche Instanz entscheidet denn am Ende, das ist ein A, das ist ein E? Wer analysiert das?
Ja, also entscheiden sich Hersteller dafür, ihre Produkte mit diesem Nutri-Score auszuzeichnen, ist ja freiwillig und auch kostenfrei. Dann muss der Hersteller das zunächst bei der französischen Gesundheitsbehörde anmelden. Die hat den Nutri-Score als Marke registriert und gibt auch vor, unter welchen Bedingungen er verwendet werden darf.
Ach krass, also das heißt eine französische Behörde, da melde ich das an, auch genau. Für deutsche Produkte?
Genau, da meldest du das an. Für die Berechnung und für den Aufdruck des Nutri-Score auf der Verpackung ist der Hersteller dann selbst verantwortlich. Das wird aber überprüft. Und nun kommen wir wieder zu dieser Behörde, die ist für die Überprüfung in Frankreich zuständig. In Deutschland ist der Verein Deutsches Institut für Gütersicherung damit beauftragt. Die nehmen auch für andere staatliche Siegel, die wir so kennen, zum Beispiel den grünen Knopf oder den blauen Engel, die Kontrollen wahr. Und das ist auch noch ganz interessant zu wissen, wenn sich ein Unternehmen für die Nutri-Score entscheidet, dann verpflichtet es sich, das für alle Produkte einer Marke zu tun. Also Hersteller können jetzt nicht einzelne Lebensmittel aussuchen, die sie mit dem Nutri-Score kennzeichnen, zum Beispiel nur die mit grünem A oder B. Aber, und das ist jetzt wieder die Krux, wenn der Hersteller mehrere Marken anbietet, das ist ja gerade bei den Großen total häufig der Fall, ne, dann kann er den Nutri-Score auch nur bei einzelnen Marken verwenden.
Okay, das ist interessant. Ich habe am Anfang mit gesundem Halbwissen behauptet, eine Pizza mit C, die ist jetzt nicht generell mittelgesund, sondern da wurde dann eben nur Pizza mit Pizza verglichen. Stimmt das?
Ja, und das ist tatsächlich der wichtigste Punkt, den man sich immer wieder vor Augen führen muss. Der Nutri-Score vergleicht nur innerhalb einer Produktgruppe. Also zum Beispiel, genau, Tiefkühlpizza mit Tiefkühlpizza, nicht mit, sagen wir, Brot. Und der Vergleich auf einen Blick über die Produktgruppen hinweg, der ist damit also, das muss man ganz klar sagen, nicht möglich.
Aber das muss man ja auch wirklich wissen, weil sonst fängt man schnell an, diese Scores auch falsch zu lesen.
Total.
Ist vielleicht ja auch ein Grund, warum so viele Leute in dieser Umfrage gesagt haben, sie sind da doch auch ein bisschen skeptisch.
Genau, und auch, dass manche Bewertungen eben als absurd empfunden werden. Also ein beliebtes Beispiel, was da immer genannt wird, ist das Olivenöl. Das hatte eigentlich einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren, gilt in der mediterranen Ernährung auch als gesund, bekommt aber ein orangenes D, weil es eben kalorien- und fettreich ist. Oder der Honig bekommt ein E, weil er natürlich viel Zucker hat, ist klar. Und der ist somit in derselben Kategorie wie Limonade, obwohl er in typischen Mengen verzehrt natürlich kaum vergleichbar ist mit einem Softgetränk. Ne?
Ja, du würdest ja jetzt nicht 0,3 Liter Honig reinziehen.
So sieht's aus. Manche dieser Bewertungen wurden aber inzwischen in diesem Bewertungsalgorithmus angepasst. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass der Nutri-Score im Schnitt deutlich leichter verstanden wird als etwa die Nährwerttabelle. Die muss ja verpflichtend auf jeder Verpackung abgedruckt werden. Und das gilt ausdrücklich auch für Menschen, die sich jetzt nicht so gut mit Lebensmitteln auskennen oder sich damit sonst nicht so beschäftigen und deshalb natürlich auch besonders gefährdet sind für Sachen wie Übergewicht.
Ja, der ist auf jeden Fall einfach, dieser Score. Ne? Schwierig ist aber eben, dass nicht alle Produkte im Supermarkt damit gelabelt sind, dass man die nicht alle miteinander vergleichen kann. Ich hatte ja bei mir in den Kühlschrank geschaut, das war wirklich da nur auf einigen wenigen Lebensmitteln drauf. Wie verbreitet ist das insgesamt?
Also bei der Einführung vor 5 Jahren war das ja, da gab es erstmal einen ziemlich großen Schwung. Da waren einige große Markenhersteller, zum Beispiel Dr. Oetker, Iglo, Danone oder auch Nestlé sofort mit dabei. Und auch die großen Handelsunternehmen mit ihren Eigenmarken, die haben relativ zügig gelabelt. Vor 3 Jahren waren laut Verbraucherzentralen etwa 40% der Lebensmittel in Deutschland mit dem Label versehen. Das sind aber leider auch die letzten markanten Prozentzahlen, die vorliegen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium sagt, dass aktuell so rund 1000 Unternehmen mit rund 1500 Marken den Nutri-Score nutzen. Eine Liste der Teilnehmer, die liegt aber nicht vor.
Gut, was wir, glaube ich, festhalten können, das sind nicht so viele. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Naja, grundsätzlich ist so eine schlechte Bewertung, ne? Also irgendwas Rotes, was da auf der Verpackung prangt, natürlich nichts, was ein Unternehmen jetzt toll findet. Außerdem fürchten zum Beispiel Markenhersteller den direkten Vergleich mit No-Name-Produkten. Es kann auch Widersprüche mit Markenclaims geben, etwa wenn Hersteller ihr Produkt als besonders gesund oder grün bewerben, ne? Das ist ja oft so ein bisschen unklar bewusst. Es wäre halt insgesamt mehr Transparenz und die verträgt sich halt nicht immer mit Marketing. Es gibt aber auch ganz praktische Gründe, die Hersteller anführen, zum Beispiel Kosten für neue Verpackungen oder auch international agierende Marken, die dann die Produkte für den deutschen oder französischen Markt zum Beispiel anders labeln müssten, weil die den Nutri-Score benutzen, als etwa in Italien, denn dort gilt der Nutri-Score ja nicht.
Solange es jetzt aber so freiwillig bleibt, wie es ist, ist halt der Nutzen ganz schön eingeschränkt, ne?
Genau, zum Beispiel auch, weil Hersteller einfach jederzeit wieder aussteigen können, wenn sie keine Lust mehr drauf haben. Beispiel Danone, die waren ja Vorreiter, habe ich gerade gesagt. Jetzt werden aber die Bewertungskriterien für den Nutri-Score nochmal verschärft ab 2026. Ein Trinkjoghurt von Danone kriegt deswegen künftig nicht mehr das B, sondern einen schlechteren Buchstaben. Ja, und prompt steigt die Firma aus der Kennzeichnung auch wieder aus. Es gibt eine Studie der Rabobank, die zeigt, dass 2/3 der gekennzeichneten Markenartikel eine A- oder B-Bewertung haben, während es bei Eigenmarken nur 40% sind. Also, daraus könnte man jetzt schließen, dass Markenhersteller das System eher selektiv nutzen, bei nämlich ohnehin eher gesunden Produkten.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich eine ganz gute Strategie ist, weil da, wo dann nämlich so ein A oder B draufprangt, also zumindest unterbewusst macht es ja schon was, ne? Du guckst drauf, da ist dann so ein grünes A drauf. Also ich glaube, das funktioniert schon.
Dass das so ist, ist tatsächlich ganz gut erforscht. Hinweise, dass Produkte mit schlechteren Bewertungen weniger gekauft werden oder sich das allgemeine Ernährungswissen jetzt verbessert hätte, ja, die wurden ehrlich gesagt kaum gefunden. Dennoch bezeichnen die Forschenden das Label aber als gute Basis, um einfach wirkungsvoller zu werden, müsste es aber nochmal besser erklärt und auch einfach mehr genutzt werden.
Oder halt verpflichtend eingeführt werden. Wie sind denn die Chancen, dass das passiert?
ehrlich gesagt nicht so gut. Verbraucherschützer versuchen zwar, den Druck zu erhöhen und wähnen ja auch die Verbraucher hinter sich, aber politisch ist das tatsächlich schwierig umzusetzen, denn das müsste auf EU-Ebene passieren. Und da gibt's Widerstände. Zum einen ist die Lebensmittellobby dort nochmal besonders stark vertreten, aber auch nicht alle Mitgliedsländer sind überzeugt davon. In Italien etwa wurde die schlechte Bewertung von Olivenöl und Käse sehr kritisiert, denn man sieht das als Angriff auf die mediterrane Esskultur. In Frankreich hingegen ist man offener, da wird es ja auch schon benutzt und das Land prüft auch, ob es einen nationalen Alleingang starten könnte. Unser Bundeslandwirtschaftsminister Rainer hat das für Deutschland aber zuletzt abgelehnt.
Astrid, vielen Dank für die Infos, da war viel Spannendes dabei, finde ich.
Gerne, das freut mich.
Bevor ich euch ein schönes Wochenende wünsche, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Heute läuft ja die Diskussion um das sogenannte Verbrenneraus schon wieder rauf und runter in den Nachrichten. Offenbar dürfen jetzt doch auch nach 2035 noch einige neue Verbrennerautos in der EU verkauft werden. Worum es bei dieser Diskussion überhaupt geht und was der viel zitierte hocheffiziente Verbrenner eigentlich sein soll, das erklären wir ausführlich in unserer Folge vom 4. Dezember. Mit neuen 10 Minuten Wirtschaft sind wir am Montag wieder für euch da. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss!